los an den Schreibinstituten.
Guten Morgen aus Leipzig von der Buchmesse. Wir haben uns schönerweise in meinem Hotelzimmer getroffen, sitzen gerade alle auf meinem Bett rum. Guter Ort für sowas. Wenn man ein bisschen Intimität in dieser Literaturwelt der Kalten herstellt. Ich freue mich sehr, hier einige Leute zu sehen, denn heute geht es um Schreibinstitute und damit tatsächlich, glaube ich, echt um eine totale Quelle von junger Literatur und ganzen Biografien und eben nicht nur Literatur, sondern auch den Leben dahinter, was überhaupt ein paar Jahre lang im Leben los ist, wenn man an solchen seltsamen Orten ist. In deutschsprachigen Gebieten gibt es ja einige Literaturinstitute, inzwischen seit DDR-Zeiten in Leipzig das Institut, das dann neu renoviert wurde nach der sogenannten Wende, Hildesheim, Biel, in Köln den Studiengang an der KHM, der Kunsthochschule für Medien. Dazu kommt noch das Studium für Literatur in Tübingen und der Studiengang für Schreiben an der Bühne an der UdK Berlin. Und von all diesen Orten kommen sehr, sehr viele Texte, sehr viele Autorinnen, viele Karrieren gehen da los. Viele Leute biegen auch irgendwann ab und sagen, das ist es überhaupt nicht, was ich in meinem Leben machen wollte. Es ist also ein Ort von Hoffnungen, Enttäuschungen, ein großer, wichtiger Ort. Bevor wir gleich hier mit vier verschiedenen Personen sprechen darüber, was diese Institute bedeuten, eine Frage an meine Podcast-Kollegin Emily. Emily, wenn du hörst, dass eine junge Autorin von einem Schreibinstitut kommst, was geht dir da durch den Kopf? Ist das irgendwie relevant? Spielt es gar keine Rolle? Könnte die genauso gut was ganz, ganz, ganz anderes in ihrem Leben gemacht haben? Oder ist das schon eine echte Kategorie für dich?
Also ich glaube, das ist vielleicht auch eher so ein Klischee, aber ich glaube, es gab tatsächlich mal eine Zeit, vielleicht als Schreibschulen sich noch nicht so durchgesetzt hatten, dass so das Klischee von so einer Lektorin oder einem Lektor gab, die mit eher spitzen Fingern irgendwie gesagt haben, ach, Schreibschulen, irgendwie, das ist diese Institutsprosa, was kann ich da jetzt wirklich entdecken? Vielleicht auch ein Begriff, über den wir gleich sprechen können. Ich suche irgendwie eigentlich was anderes oder ich suche woanders. Ich würde sagen, es hat sich, wenn das überhaupt stimmt, dieses Klischee, hat es sich radikal überholt. Wenn mir ein Projekt angeboten wird von einer Person, die an einer Schreibschule studiert hat, denke ich immer, das ist ja super. Ich bin immer erstmal interessiert, weil ich sofort denke, dass sich jemand mit dem Schreiben beschäftigt, dass sich jemand ausführlich mit dem Schreiben beschäftigt. Da gab es vielleicht sogar schon ein Lektorat, sei es durch Dozentinnen, durch Mitstudierende. Da hat sich jemand vielleicht auch schon damit beschäftigt, was es bedeutet, Autor, Autorin in dieser Branche zu sein. Ich habe immer das Gefühl, ah, wow, da kann man sich jetzt irgendwie schon gemeinsam irgendwie auf einer anderen Ebene begegnen. Ich finde das immer interessant.
Mhm. Pessimistisch geschätzt fangen, würde ich denken, weit über 100 Leute pro Jahr an all diesen Studiengängen an, wenn man sowas wie so 10 pro Wintersemester oder so rechnet, 15, kommt man auf so eine Zahl. Es erscheint aber eindeutig weit unter 100 Debüts pro Jahr. Das bedeutet, dass ganz, ganz viele Leute irgendwie mit dem Gedanken mal spielen, in diese Buchwelt hineinzukommen und viele, viele andere Entscheidungen dann fallen, keine Ahnung von welcher Seite, aus denen das in manchen Fällen klappt, in manchen auch nicht. Das ganze Thema ist definitiv total aufgeladen mit Enttäuschung, Hoffnung, vielen Dingen. Und es gibt darum längst viel Diskurs. Es gab ja einige große Debatten und Diskussionen um die Machtverhältnisse an solchen Instituten, die jeder Kunsthochschule, würde ich denken, sehr, sehr gut tun. Es wurden einige große Veränderungen vorgenommen bei Dozierenden an einigen der Institute. Es gab letztes Jahr einen riesigen Kongress, leider verrückterweise nahezu nur für Dozierende, hatte fast nichts zu tun mit Studierenden in Köln, der mit viel, viel Geld ausgestattet war dafür. Hier wird sehr genickt, weil es wirklich eine total verrückte Idee war, dass da alle sich trafen, bis auf die Leute, die da irgendwie behandelt wurden. Es gibt ganz, ganz viel, was davon ausgeht. Es wird sehr, sehr wahrgenommen in der Literaturszene. Heute gucken wir ein bisschen nach der Fieberkurve davon, sprechen mit vier Leuten, die an diesen Instituten studiert haben. Emily, stellst du sie kurz vor?
Das mache ich. Und zwar wirklich nur ganz kurz, weil dann wollen wir vor allem von euch hören. Fatima Khan studiert gerade noch in Köln in der KHM. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Magst du kurz Hallo sagen? Dann hören wir deine Stimme auch sofort. Super. Luca Kieser hat Sprachkunst an der angewandten Wien studiert und schon 2 Romane veröffentlicht.
Ja, hallo.
Hallo, willkommen. Samuel Benke hat in Hildesheim studiert. Willkommen auch dir.
Dankeschön.
Und zuletzt Kaya Knauer. Du warst an verschiedenen Orten. Du hast in Hildesheim studiert, warst für ein Gastsemester in Biel und bist jetzt noch gar nicht so lange in Leipzig am Literaturinstitut. Stimmt alles, oder?
Ja, hallo.
Super, willkommen. So, und jetzt, Florian, springen wir rein, oder?
Genau, und fangen wir doch einfach mal an mit so einer kleinen Urszene. Einfach einer winzigen Sache, die ihr sehr stark mit eurem Institut, mit eurem Studieren dort verbindet. Ein eine Situation, wie diese Institution funktioniert, was euch da einfällt. Das hatten wir vorher schon gefragt. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Gedanken, Ideen. Kaya, magst du mit deinem aktuellen Studium in Leipzig anfangen? Gab es da mal einen Moment oder so etwas?
Also einen exemplarischen Moment hatte ich vor allem, also könnte ich eine Szene von Hildesheim erzählen, als ich da noch studiert hatte, zwar in einem Seminar mit Wolfram Lotz. Also wir hatten so ein Blog-Seminar, wo wir an einem Samstag irgendwie so 7 Stunden über Text gesprochen haben. Wirklich wahnsinnig viele Texte, wahnsinnig anstrengend. Und irgendwann kommt man aber in so einen Vibe rein, das gefühlt alle, dass man so eine gemeinsame Sprache findet, wie man über Text spricht. Und wo man sehr schnell anfängt zu verstehen, was die anderen Personen meinen und was aber dann auf eine Weise über die Sprache hinausgeht. Und ich finde, das sind so, weiß nicht, ob die exemplarisch sind, aber das sind auf jeden Fall für mich immer so die Highlights oder die Magic Moments, wenn es in so einer Textwerkstatt so klickt und man so wirklich anfängt, sich zu verstehen, was man meint.
Mhm. Was sehr schön ist.
Das ist sehr schön, ja. Mhm. Starten wir mit was Schönes.
Ja, genau. Mal gucken, wo wir enden.
Samuel, du hast ja auch in Hildesheim studiert. Was fällt dir ein?
Ja, ich würde das ganz gerne mit einer Situation konterkarieren, ehrlich gesagt. Und zwar so einer Schreibwerkstatt, in der alle sitzen, still sind, sich einen Text anhören und dann, wenn es um die Kritik geht, alle sagen, ja, nee, fand ich total gut. Nee, fand ich voll schön. Und ich hatte das Gefühl, in Hildesheim war es ganz, ganz schwer, Texte zu kritisieren und über Texte zu reden, offen und ehrlich und auch zu sagen, das war nicht gut oder das hätte noch besser sein können. Und ich glaube, ganz viele Leute, auch aus einer Liebe zum Schreiben hin, total, das verstehe ich, aber auch aus so einer Vorsicht, anderen nicht zu nahe zu treten, haben sich so zurückgehalten. Ich habe immer gesagt, wir sind doch hier, um zu lernen und ich möchte, dass ihr mich kritisiert. Sagt, das war nicht gut, da kannst du noch reingehen und so. Und nicht immer so dieses so sehr gefällige und sehr warme, weiche, was ja schön sein kann, aber nicht, um die Kunst zu verbessern irgendwie.
Es gibt manchmal, glaube ich, dann auch sowas, dass alle sich so irgendwie zusammenkuscheln oder so und total vorsichtig sind, aber man überhaupt nicht dahin kommt, dass man jemals wirklich spricht. So kann ich mich auch erinnern. Luca, was fällt dir denn ein zur Angewandten, wo du warst?
Also, wir sind in den letzten Tagen, du hast ja gesagt, diese Frage, da waren wir ein wenig vorbereitet, sind ganz viele Momente hochgekommen. Es liegt bei mir ja schon ein paar Jährchen zurück. Inzwischen ist die Sprachkunst auch umgezogen und hat weitaus schönere Räumlichkeiten, als ich damals hatte. Ich musste aber dann daran denken, dass ich vor allem am Anfang des Studiums immer mein Fahrrad auf der anderen Seite einer Brücke abgesperrt habe und dann über die Brücke gegangen bin. So, dann gab es noch eine Straße und dann war man an dem Gebäude der Sprachkunst. Und ich habe das gemacht, weil ich vor allem mit so viel, also mich ein bisschen ängstigenden Gedanken oder Bildern von so einem Schreibstudium angefangen habe und dachte, womöglich passieren in diesen Gruppensituationen Sachen, an denen ich ganz schön zu nagen habe. Und dann habe ich mir immer gesagt, ich schließe das Fahrrad hier ab, gehe über die Brücke und wenn ich nachher wieder über diese Brücke gehe, lasse ich alles auf der anderen Seite der Brücke. Es kann alles passieren.
Wow.
Das war aber nur meine Sorge. So schlimme Dinge sind gar nicht passiert. Es gab total schöne Momente, auch schwierige Momente. Aber dieses Aufgeladene, was dieses Studium damals auch für mich hatte, ich glaube, das wollte ich in die Runde geben, ja.
Ja, das zeigt ja auch total, was das bedeutet, in so einem Raum sich so auszusetzen mit sowas Intimem wie eigenem Schreiben und Denken und allem, irgendwie mit dem ganzen Körper da zu sitzen plötzlich. Mhm. Fatima, was sagst du? Du studierst noch in Köln an der KHM.
Tatsächlich kann ich mich, glaube ich, dem ein bisschen anschließen, was Samuel gesagt hat mit dem Nicht-Sprechen. Für mich hat sich da vor allen Dingen so ein Satz eingebrannt, den alle sagen, ganz am Anfang, abgesehen von der Text war schön und zwar, ich habe den Text sehr gerne gelesen. Und als letztes Jahr 2 Dozierende gegangen sind, Nadja Küchenmeister und Alina Herbing, haben wir den beiden auch so diesen Satz gerahmt und zum Abschied geschenkt, weil das auch so symptomatisch war für ein Nicht-Sprechen.
Das finde ich irre interessant, da will ich echt mal nachfragen, weil ich selbst nicht an der Schreibschule studiert habe. Ich habe mir das immer eher vorgestellt, ich glaube, weil ich mir das dann immer vorstelle, auch an irgendwelchen Hochschulen für bildenden Künste oder so, dass da irgendwie Leute kommen, die sehr von ihrer eigenen Kunst überzeugt sind, auch vielleicht die Ellbogen ausfahren, da irgendwie aufschlagen und sagen, ich will richtig was und ich will hier die Person sein, die die besten Texte schreibt. Ich habe mir das tatsächlich eher vorgestellt, dass es da so eine richtige Schulhofmentalität gibt, dass man da so mit einer Klasse startet und dann gibt es irgendwie die Coolen und die gegen die. Und das klingt jetzt ja auf einmal gar nicht so. Das klingt jetzt ja im Gegenteil sehr kuschelig und wholesome und vielleicht würde es der Sache gut tun, wenn es das mehr gäbe. Oder könnt ihr das nochmal ein bisschen, ja?
Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass es auch sehr viel andersrum sein kann. Vor allen Dingen habe ich gehört, dass es in Leipzig so ist, von verschiedenen Studierenden, und dass es sehr unangenehm ist und genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe das auch gehört in verschiedenen Textwerkstätten außerhalb der Institute, dass es oft so ist, dass die Leute so sind. Und ehrlich gesagt möchte ich aber so nicht sein. Und dann beginne ich lieber bei dem, ich habe den Text sehr gerne gelesen und dann darüber hinaus. Ja. Also ich habe auch mal bei Besprechungen gesagt, ich will wirklich, dass ihr ehrlich seid. Ich will auch die angeblich negativen Sachen und die Kritik hören. Und dann habe ich die auch bekommen.
Kaya, du hast ja noch nicht so lange jetzt in Leipzig studiert, aber du warst auch in Hildesheim und hast eben auch in Biel mal ein Gastsemester gemacht. Ich habe tatsächlich auch mal diese Vorstellung, dass es schon ein bisschen unterschiedlich ist, dass Leipzig jetzt nicht die Kaderschmiede oder so ist, aber dass man über Leipzig oft hört, weil da auch echt viele Bücher schon heraus hervorgegangen sind. Stelle ich mir auch mal ein bisschen härter vor, wenn man von Biel ein bisschen weniger hört und es in einer ruhigeren Struktur ist. Gibt es denn krasse Unterschiede von Atmosphären? Gibt es Räume, in denen man einfach Angst und Sorge hat und andere, in denen man sich sehr sicher fühlt, wenn man über seinen Text spricht?
Also ich habe das auch oft gehört, dass das in Leipzig so, genau das, was du jetzt gesagt hast, dass man so auch sehr rough ist miteinander und ja, vielleicht auch Leute so, ja, krass verunsichert aus Werkstätten gehen. Ich habe das jetzt selber nicht so erlebt. Ich bin im Master, wir sind 7 Leute, die wir jeweils an einem Romanprojekt schreiben, und wir haben so einen sehr engen Klassenverband und wir haben praktisch alle Kurse eigentlich so als wir 7. Also es gibt schon andere Kurse, wo auch noch andere Leute sind, aber wir kennen uns dadurch so sehr gut und jede Woche sind wir, also wir haben diese Romanwerkstatt, ist eigentlich der Kern von unserem Studium, wo wir 4 Stunden pro Woche über eines von unseren Romanprojekten richtig so ein Deep Dive machen, und da macht man sich schon ziemlich doll verletzlich so. Und jede Woche ist halt ein anderer Text dran, und ich mag zum Beispiel meinen Jahrgang total gerne. Wir hatten von Anfang an sehr schöne Beziehungen irgendwie zueinander. Es ist eine große Wertschätzung da, auch wenn ich das Gefühl habe, wir sind irgendwie sehr unterschiedliche Menschen, auch unterschiedliches Schreiben, aber es gibt so einen krassen, also es ist ein krasses sich aufeinander einlassen, habe ich das Gefühl, und wir sind schon auch rough im Sinne von, wir die 4 Stunden kriegen wir immer locker gefüllt mit irgendwelchen Diskussionen, aber irgendwie ist es so, ich empfinde es als so eine sehr wertschätzende Art, trotzdem, wie wir miteinander sprechen, aber ich habe auch eh andere Sachen gehört, und ich glaube auch im Master, wir haben alle, glaube ich, erste krasse Verunsicherung mit dem Schreiben vielleicht auch schon durchlebt und sind dadurch wie auch gerade an einem Punkt, wo man geübt ist im Kritik annehmen, aber auch im Geben. Und ich habe schon auch doll gehört, dass es im Bachelor krass, ja, auch manchmal ein anderer Wind weht, aber ich glaube auch, dass sich das über die Jahre sehr, sehr doll verändert hat, auch mit der Institutsleitung, die jetzt da ist, und mit dem Dozieren. Weil ich glaube, gerade so diese Feedbackräume, ich finde, das ist so krass abhängig davon, wie Dozierende diesen Raum gestalten, was sie einem für handwerkliches, so, welche Tools sie einem an die Hand geben, was für Diskussionen sie provozieren, welche Diskussionen, ja, überhaupt stattfinden. Ich finde, das steht und fällt mega doll auch damit, wie man das lernt überhaupt so.
Samuel, war es eine wertschätzende, konstruktive Stimmung? Es ist ja eine wunderschöne Vorstellung, dass da einfach Leute zusammen Kunst machen. War das so für dich in Hildesheim?
Ja, total. Also es war sehr wertschätzend, das würde ich jedenfalls, also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich war da vorne in der UdK und da hatte ich eine ganz andere Erfahrung. Da war es sehr Ellbogen raus und das war fast schon ein bisschen viel. Also es war wirklich sehr so, es kann nur eine geben, es kann nur, wir müssen jetzt gegeneinander, und das fand ich irgendwie auch übertrieben und ich fand es künstlich hergestellt, auch von den Dozierenden, durch das, was sie uns so gesagt haben. Ich habe aber so das Gefühl, ein bisschen Realität hätte Hildesheim gut getan, einfach zu sagen so, okay, so sieht der Markt aber auch aus. Also es ist einfach so, dass es hart ist. Und sich so ein bisschen darauf vorbereiten zu können, hätte mir gut getan. Im Vergleich zu meinem Bewerbungsgespräch in Leipzig waren das halt so andere Erfahrungen. Und ich bin aus Leipzig rausgegangen und habe geweint, weil die so hart waren. Also es war wirklich...
Im Bewerbungsgespräch.
Im Bewerbungsgespräch bin ich
bei Michael Lenz.
Das war krass, genau. Und das war wirklich so intensiv und ich dachte mir, wow. Und dann bin ich rausgegangen und trotzdem wäre ich gerne nach Leipzig gegangen, weil ich dachte, okay, irgendwie tut mir persönlich dieser Druck gut. Das ist aber nicht für alle so. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich sehr spezifisch. Es gab sehr große Vorteile, dass es in Hildesheim auch so liebevoll war. Aber ich finde, man ist oft nicht so schnell vorangekommen.
Aber darf ich mal einmal weiterfragen? Fatima, jetzt hat einer erzählt, dass er das Fahrrad auf der anderen Seite abstellt, um dann so zum Raum zu gehen. Du sagst, du kommst aus dem Gespräch und hast geweint.
Und willst aber trotzdem dahin.
Ja. Braucht es auf der Welt solche Räume? Oder was bringt das?
Also, ich weiß nicht, ob es die braucht, dann ist es für mich tatsächlich auch sehr schwer, jetzt selber an diesem Ort zu sein. Also seit 2 Jahren in der Kunsthochschule zu sein. Und es ist aber auch interessant, jetzt drin zu sein und zu sehen, was man sich selber vorgestellt hat, was es ist und wie die Menschen sind und wie die Dozierenden sind. Und dann zu merken, ah, das war's. Das ist es gewesen und...
Also auch so eine Art Entzauberung, wenn man da erstmal drin steckt.
Tatsächlich ja. Also bin ich sehr froh darum. Also ich bin in dieser Stadt aufgewachsen in Köln und habe sehr spät erfahren, dass es die KHM überhaupt gibt. Und es gibt auch sehr viele Menschen in und außerhalb Kölns, die die KHM nach wie vor nicht kennen und nicht auf der Karte haben. An sich nicht, für Schreiben sowieso nicht. Und jetzt da drin zu sein und auf der anderen Seite zu sein, ist einerseits für mich auch so ein bisschen mit irgendwie Scham verbunden, weil ich das Gefühl habe, es fühlt sich an wie so ein Verrat, ehrlich gesagt, einerseits. Und andererseits ist es so,
Kannst du sagen, was für eine Art von Verrat? Weil das so sich so nach Establishment für dich anfühlt?
Schon, oder? Ja. Also ich würde sagen, dass Menschen wie ich jahrelang aus diesen Institutionen rausgehalten worden sind. Also nicht weiße Menschen, nicht männliche Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter. Und ich bin da und ich will aber nicht sagen, ich bin da, weil ich es mehr verdient habe als andere, weil das habe ich nicht. Und es hat sehr viel Kraft gekostet, an diesen Punkt zu kommen. Und ich weiß, dass nicht alle das schaffen und sie sollten es auch nicht schaffen müssen. Es sollte nicht so anstrengend sein. Und ich weiß von genug Menschen, die noch auf der anderen Seite der Brücke, der Mauer stehen und die eigentlich auch rein sollten.
Luca, wie war das denn für dich? Hast du in einer Blase studiert von Leuten, die sich alle sehr ähnlich waren, mit ähnlichen Hintergründen und ähnlichen Argumenten und man denkt, eigentlich müsste das irgendwie aufgebrochen werden? Oder war das ein sehr unpolitisches Studium oder war es das gerade im Gegenteil? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich glaube, genau das ist etwas, was ich auch über die, also das war 2014, ich meine, da hast du ja auch deinen Artikel, sagst du kurz den Titel, ich bin Arztsohn, lasst mich hier rein oder
genau,
so.
Genau, der so um Bildungsbürgersöhnchen genau, gegen die was, eigentlich was, total dominieren, solche Institutionen. Ja. Und das gilt ja bestimmt heute noch und es gab ja weitere Texte dazu, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, auch ich habe überhaupt nicht thematisiert rassistische und geschlechtliche Exklusionen und das kam später in weiteren Diskussionsbeiträgen und so schon vor, aber es ist natürlich die Frage, ob es was verändert hat.
Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich glaube, dass sich ein bisschen was verändert hat, dass das damals noch schwieriger war und ein noch exklusiverer, noch privilegierterer Raum. Zumindest ist das mein Eindruck, was zum Beispiel jetzt in Wien, wo ich ein bisschen genauer weiß, wer jetzt auch die Institutsleitung hat. Also als ich damals studiert habe, war das der Ferdinand Schmatz und die Esther Dischereit. Die Esther Dischereit hat schon sehr politische Momente mit in dieses Institut hineingetragen. Aber ich glaube, so kurz vor Corona gab es eben diesen Generationswechsel, Gerhild Steinbuch und Olga Krasnova sind jetzt dort und zumindest was ich sehe, wen die auch an Vortragenden dorthin holen. Und was vorhin gesagt wurde, dass diese Räume dort, die glaube ich, werden schon von den Leuten, die da also das Institut leiten oder dann auch die Lehrveranstaltung leiten, designt und können je nachdem, wo, was für einen Background auch Sie haben, da in den Bewerbungsverfahren oder dann auch in den Diskussionen, glaube ich, viel mitgestalten. Und zumindest in Wien, mein Eindruck, es ist ein bisschen inklusiver geworden. Ich bin aber, also wenn ich da jetzt auch, wie du gefragt hast, ich bin wirklich ja selbst auch ein weißer, junger Mann, der vielleicht dort auch bestimmte Sachen dann schlecht wahrnimmt. Ich habe dieses Studium durchaus auch als einen Ort erlebt, an dem ich dort für Sachen sensibilisiert wurde. Genau, aber ich merke, wie ich jetzt auch rede, dass ich da mich so ganz schön weit aus dem Fenster lehne mit irgendwelchen Analysen und Feststellungen.
Genau. Und ist es denn aber, würdet ihr sagen, das ist was, was den Leuten jetzt einfach bewusst ist und da werden jetzt dann auch vielleicht in Bewerbungsgesprächen wird auch vielleicht darauf geachtet, dass man irgendwie unterschiedliche Leute einlädt und irgendwie eine diversere Zusammensetzung hat. Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt einfach ein, allen ist sich bewusst geworden, das ist wichtig? Oder ist das auch eine Sache, die noch sehr aktiv mit reflektiert wird? Also sitzt ihr da auch in Kursen zusammen und ist da noch manchmal quasi Metathema? Wer hat diesen Text eigentlich gerade geschrieben und wer sind eigentlich wir, die gerade über diesen Text sprechen, urteilen, kritisieren? Also ist das, werden diese Ismen quasi, sind die noch richtig Thema? Oder habt ihr das Gefühl, da ist man jetzt fast sogar schon einen Schritt weiter, das haben alle verinnerlicht?
Also... ja, ich würde sagen, dass das in Hildesheim sehr viel besprochen wird, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, dass es aber gleichzeitig ein Haufen weißer, privilegierter Bildungsbürgerkinder sind, die das besprechen. Und da ist wirklich wenig Diversität vorhanden. Das ist aber auch einfach nur eine Reflexion des Literaturbetriebs generell in Deutschland. Ich nehme den als relativ konservativ noch immer wahr. Und ich finde, diese Gespräche passieren, sie passieren aber immer in ihren so respektiven Nischen. Und da wirklich aufzumachen und auch die Voraussetzung zu schaffen, dass sich Leute an diesen Schulen bewerben wollen, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, da so eine, also ja, man kann zum Beispiel daran merken, was Toni Morrison so im amerikanischen Buchmarkt ausgelöst hat. Solche Personen, solche Identifikationsfiguren, die muss es einfach noch viel mehr auch in Deutschland geben, idealerweise auch in Entscheidungspositionen an Schreibschulen, damit es nicht so ein theoretisches Unterfangen bleibt.
Lass mich aber einfach mal so gegen den Stachel lücken, wie man sagt. Man kann sich ja auch vorstellen, ich habe auch manchmal schon gehört, munkeln gehört, dass es dann auch wieder Situationen gibt, in denen tatsächlich die Studiengänge in den letzten Jahren, zwar zu meiner Zeit völlig anders, wir konnten das Wort Herkunft oder Politik oder so, das hat mir noch nie gehört. Und dass es heute teilweise dann auch so ist, dass Diskussionen oder, keine Ahnung, Streit um Literaturlisten für Seminare oder so, was ja total gut ist, ich finde, um sowas sollte man streiten, aber dass sehr viele Sachen inzwischen sehr, sehr, sehr von guten gesellschaftspolitischen Punkten her kommen. Und es teilweise dann auch gibt, dass Leute sagen, oh, ich möchte eigentlich gar nicht zurück zum Handwerk, was auch immer das dann wäre. Und ich würde einfach gerne mal eine Textwerkstatt machen und gar nicht so viel anderes Zeug reden oder so. Kaya, sag du mal was dazu.
Also ich finde halt, Handwerk ist nie neutral. Also das arbeitet ja immer einer gewissen Norm zu und jetzt gerade in Leipzig, wir sind das Deutsche Literaturinstitut Leipzig, so es geht um in Anführungs- und Schlusszeichen gute deutsche Literatur und das ist das, was wir schreiben wollen so und ich glaube deshalb so zurück zu diesem Handwerk heißt auch einfach immer so eine gewisse Norm immer wieder zu festigen und ich finde es aus politischen Gründen schwierig, aber ich finde es auch halt aus künstlerischen Gründen schwierig, weil es halt super viele Möglichkeiten, also es macht also eng auf eine Weise vielleicht auch, weil man so einfach sehr viele Perspektiven außen vor lässt, die total wichtig und bereichernd und sowieso einfach schon längst da sind und sich immer so zu tun, als gäb's die nicht, macht für mich also auf keiner Ebene Sinn so und ja, also ich denke, also ich wünsche mir manchmal fast, dass noch mehr darüber gesprochen wird so und ich finde auch, es ist total wichtig und legit irgendwie eine ganze Seminarstunde oder ein ganzes Seminar dazu zu verwenden irgendwie, wer repräsentiert was und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, aus der Theaterwissenschaft kommt ist das im Theater zum Beispiel viel mehr Thema immer wieder, habe ich das Gefühl. Und in der Literatur vermisse ich diese Diskussion manchmal fast so in der Radikalität, weil ich habe, ja, also, genau.
Mhm. Um so ein Gegenlicht nochmal zu werfen aus der anderen Richtung, könnten wir ja genau jetzt mal sagen, was an den Studiengängen sehr schön und liebenswert war und kostbar, was ihr im Herzen bei euch tragen werdet durch euer Leben und sehr mögen werdet in der Erinnerung daraus. Wir können ja gleich auch noch zu Hateful Moments kommen, aber fangen wir doch mal an mit dem Gegenteil. Luca, was fällt dir ein, was du daran wirklich sehr schätzt?
Also es liegt eigentlich in vielem, was wir gesagt haben, schon auch drin, wenn man diesen Studienplatz bekommt. Habe ich das zumindest so erlebt, dass das ein großes, doch auch Sicherheitsgefühl gemacht hat mit der Frage, darf ich überhaupt schreiben? Die ich mir schon sehr viel gestellt habe, bevor ich die, also als ich mich beworben habe. Ich habe mich auch vergeblich beworben in Leipzig, in Hildesheim. Und das ist auch etwas, was ich aus, muss ich ganz kurz erwähnen, aus Tübingen weiß, was die Nancy Hünger, die das dort leitet, sagt, die, dass auch dort keine Aufnahmeprüfungen vorherrschen. Und sie manchmal ganz erstaunt ist, wie Leute, bei denen sie dann die ersten Texte bekommt, sich entfalten, wo sie gedacht hätte, die hätte ich nicht aufgenommen. Aber wenn die dann mal dürfen, dann geht da ein Raum auf und das ist schon auch was Schönes, was an diesen Instituten da ist. Man hat dann eine Berechtigung und kann auch Leuten sagen, wenn sie fragen, was tust du? Ich schreibe. Das war jetzt eine lange Antwort für einen Satz. Tut mir leid. Ja.
Fatima, was liebst du daran?
Lehrende, die an einen glauben. An dieser Stelle Shoutout an Nadja Küchenmeister, die meine Mentorin war, die an der Zeit, in der sie da waren, die ich sehr vermisse. Und andere Schreibende, die eben nicht so weitermachen möchten, wie es bisher war, die solidarischer sind, die sich austauschen und mit denen über deren Praxis zu reden, über deren Weg und wie die an Texte herangehen. Und das ist extrem hilfreich und inspirierend.
Für mich war, ich habe jetzt viel Negatives über Hildesheim gesagt, aber für mich war das ein wahnsinniges Geschenk, weil ich immer mein ganzes Studium über eigentlich den Höchstsatz BAföG bekommen habe und dazu aber immer noch arbeiten musste, unter der Hand, egal wie, damit ich mir das Leben in Berlin leisten konnte. Und dann kam ich nach Hildesheim und hatte zum ersten Mal so richtig Zeit zum Schreiben. Und da waren Leute, die wollten darüber reden. Und da waren Dozierende, die das einfach auch ausgedrückt haben, dass sie Schreiben lieben. Und wir hatten ein Seminar mit Daniela Dröscher über Klasse und über Klasse zu schreiben. Und das fand ich so augenöffnend für mich. Das war so, so wichtig und so, so prägend. Und ja, auch vielleicht sogar Benedikt Wells, der über Durchhalten gesprochen hat. Wo ich bis heute denke, das sind doch Themen, die brauchen wir. Und da, das werde ich nie vergessen. Dafür bin ich immer dankbar.
Also ich glaube, das sehr Liebenswerte finde ich die Leute und die Verbindung, die man auch irgendwie durch den Austausch über Text herstellen kann. Ich finde es immer wieder irgendwie eine coole Art, Menschen auch kennenzulernen. Und ich finde es auch in diesen Werkstätten immer wieder voll das Geschenk, dass sich Leute so öffnen und zeigen, und ich finde es mega mutig und ich finde es cool, da irgendwie Teil dieses des Prozesses anderer Menschen sein zu dürfen und da irgendwie das auch mit, wie so, mit begleiten zu dürfen. Das finde ich immer wieder voll schön.
Samuel, du hast vorhin noch gesagt, das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass du dir gewünscht hättest, es hätte auch mehr so einen Reality-Check irgendwie in Hildesheim gegeben, was die Branche an sich angeht und was einen später erwartet. Das finde ich insofern interessant, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, ah, Leute, die aus Schreibschulen kommen, da bin ich mal interessiert, weil ich denke, die wissen genau, was sie erwartet. Weil ich denke, man ist ja im Austausch mit seinen Dozierenden, die auch schon schreiben, Leuten, die in der Branche sind, LektorInnen. Florian, du schlägst auch immer mal wieder in Hildesheim auf oder und gibst da irgendwie Seminare oder sagst mal, wie es ist, oder irgendwie Agentenfahrten auf die Festivals. Ist das ein Irrglaube? Also scheinbar, oder andersrum, wird einem an den Schreibschulen suggeriert, ihr alle werdet große RomanautorInnen? Nein.
Nee, das nicht, aber
okay. Was? Schon etwas seriöser.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass da so ein bisschen weniger dieses so sehr gefühlige, wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Schreiben in unserer Bubble und mehr darüber auch nachdenken, in welcher Realität schreiben wir eigentlich. Mhm. Und ich finde es total gut, aus sich herauszuschreiben und einfach das zu machen, was man gerade so als richtig empfindet. Und trotzdem entsteht Schreiben ja immer im Kontext mit Gesellschaft, immer im Kontext mit Herstellungsbedingungen. Und darüber nicht zu sprechen, finde ich fast schon fahrlässig und so ein bisschen.
Also auch über die Frage, was will der Markt quasi, richtig diese so sehr nicht kapitalistische nur quasi.
Ich finde es lustig, ich glaube, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Realitätsbegriffe. Ich glaube.
Löst mal auf, Florian.
Nee, ich glaube, Emily denkt so richtig so, die Buchwelt, das ist der Reality-Check. Und du wiederum willst ja eigentlich darauf hinaus, dass man irgendwie an der Gesellschaft dran sein sollte. Oder was du auch eingangs gesagt hast, Fatima, mit wer alles gar nicht weiß von so einem Studiengang und so weiter. Mhm. Und das sind ja zwei sehr verschiedene Sachen. Ich habe immer das Gefühl, die Schreibinstitute sind schon ziemlich nah daran, früh viele Leute, die es wollen, was dieser Buchmarkt ist und so weiter, oder? Ist das nur meine Einschätzung? Was sagst du?
Also ich habe schon auch das Gefühl, dass man, also ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich habe sehr spät mit diesem Studium angefangen. Das ist mein zweites Studium. Ich habe vorher Literaturwissenschaft an der Uni Köln studiert, dazwischen Literaturfestival gemacht, sehr viel kuratiert und Lesungen moderiert. Und dann habe ich erst mit diesem Studium angefangen. Und es gibt aber Leute natürlich, die da sehr jung sind, in dem Bachelor oder auch in dem Master, aber noch nicht so in diesem Literaturbetrieb drin sind, und ich merke, dass da ein Riesen, also dass da eine Kluft ist, dass da ein Graben ist, und dass ich zwar immer dachte, dass ich da rein müsste, aber ich eigentlich einen extrem großen Vorteil habe gegenüber den Studierenden, die noch nicht in diesem Literaturbetrieb sind und sich gar nicht auskennen und schon teilweise sehr ominöse Vorstellungen davon haben, wie es läuft. Es ist ja auch einfach eine Blackbox. Niemand weiß genau, wie es läuft. Vielen läuft es anders. Es ist sehr intransparent. Die Bedingungen sind sehr, ja, merkwürdig. Aber ich habe so das Gefühl, dass teilweise bei mir am Institut auch so Leute waren, die dann so gesagt haben, ja, ich denke gar nicht an den Markt, ich schreibe einfach nur. Und das ist halt auch eine politische, das ist eine Entscheidung, die man treffen kann oder nicht. Mhm. Wer hat die Wahl, den Markt ausblenden zu können und sich nur auf seinen Text konzentrieren zu können, und wer nicht?
Ich denke auch, dass die Verdrängungsleistung einfach sehr groß ist. Also ich glaube, man kann so, also man weiß schon viel über Bedingungen. Ich glaube, also man, ja, verdrängt aber, glaube ich, schon auch oft so. Oder man hört dann von den Leuten, bei denen es gut geklappt hat und so. Und dann, ich glaube, man lässt sich schon auch von seiner Hoffnung vielleicht viel zu tricksen, habe ich so. Also oft so das Gefühl, dass trotzdem Leute so wissen, wie schwierig manchmal Sachen sind, aber man versucht so ein bisschen drüber hinweg zu surfen. Mhm.
Ja. Wenn man eine Sache daran anders machen könnte, jetzt weiß gar nicht, ob es immer so ein Instrument geht, aber ist quasi an der Form was richtig so offensichtlich falsch und man könnte es verändern und es würde besser, oder ist es halt eh grundsätzlich ein bisschen schlecht, also Vorbereitung für den Markt und so, und viel besser geht das nicht oder ganz anders. Fällt euch was ein, was richtig so einfach falsch gebaut ist?
Das gesamte Gebäude von der Struktur einmal abreißen, bitte. Abbrennen.
Ich war noch nicht da drin, ist das und so schlimm?
Nicht an der KHM, alle. Also
ach so, du meinst eher so
metaphorisch gesprochen.
Die Macht der Architektur,
aber auch quasi. Aber auch konkret. Also es ist ja immer dieses Gerede von, wir wollen auch einen Platz an dem Tisch. Mhm. Und dann ist, wenn man schon einen Schritt weiter ist, ah nee, nicht am Tisch, sondern am ganzen Gebäude dahinter. Aber nein, die it's rotten in the core. Und ich glaube, dass man es immer wieder nur so ein bisschen, klein bisschen daran arbeiten kann und trotzdem aber im Endeffekt das System immer wieder dabei stützt.
Ich finde, dass ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Kunsthochschulen gesellschaftliche Missstände einfach nur reproduzieren und nicht unbedingt transformieren. Trotzdem glaube ich daran, dass man zumindest jetzt hier in Deutschland Raum schafft für Kunst und für das Austauschen über Kunst. Und das finde ich ein wahnsinniges Geschenk auch im Vergleich zu anderen Ländern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch gerade in die USA schaue, wie dort an den Universitäten mit Diskurs umgegangen wird, dann bin ich froh, dass wir hier noch einen haben und dass wir sagen können, wir streiten uns quasi.
Ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein Diskurs möglich ist. also gerade wenn man sich so die letzten Monate und Wochen Staatsräson anguckt, da ist ganz klar, gerade was an Hochschulen passiert, ob es an Kunsthochschulen ist oder nicht, da wird ganz klar, geht es in eine Richtung, nämlich nach rechts.
Sagt ihr beiden anderen nochmal was dazu, ob überhaupt Kunstinstitutionen, kann man jetzt auf so eine Weise und auf so eine fundamentale Art und Weise, glaube ich, eh total natürlich drum streiten. Aber sind eure Gefühle dem, was ihr da hattet oder was ihr habt, wünscht ihr ihm eine Zukunft oder würdet ihr wirklich sehr grundsätzlich rangehen wollen und sagen, das könnte auch ganz anders sein und anders gehen? Luca und Kaya.
Also, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, also was kann man tun, das ist die Frage, oder? Und ich bin dafür, dass es diese Räume gibt und sie maximal zugänglich sind, und ich glaube, was eben gesagt wurde, ich kann dem zustimmen und sehe die Stellschraube, dass eben diejenigen, die dort an den leitenden Positionen sind, an den vortragenden Positionen sind, dass das eine Stellschraube ist, die vielleicht dann auch wissen, wie sie, also weiß ich nicht, kulturvermittlerisch ist, glaube ich, dann so das richtige Wort, auch diesen sehr institutionellen Raum woanders hintragen können. Und das, es gibt Leute, die das können. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt, dort Entscheidungen zu treffen, dann bleiben diese Räume zugänglich oder können zugänglich bleiben. Das ist das, was mir jetzt einfällt, spontan.
Super. Ja. Kaya, was sagst du?
Kannst du noch mal sagen, was du gefragt hast?
Na, wir haben jetzt von This Place is Rotten bis zu Seminare bei Wolfram Lotz und einfach Enchant Life transformierende Momente, haben wir eine große Bandbreite jetzt gehabt, was ja sehr gut ist. Und wenn du was verändern können wolltest, glaubst du überhaupt daran oder sagst du auch nach drei Institutionen, die du durchlaufen hast, ja, hätte auch ganz anders kommen können, geschrieben hätte ich eh.
Oder auch ist eigentlich ganz gut, wie es ist, oder?
Genau.
Ich finde es immer so schwierig, dieses, also an sich ist ja, gibt es dieses künstlerische Begehren oder das künstlerische Arbeiten, was auch außerhalb der Institution stattfindet. Dann gibt es diese Institution der Ausbildung und dann gibt es ja diesen Markt und dann gibt es eine Art, sich davon irgendwie finanziell, ökonomisch so abhängig zu machen oder nicht. Und es gibt ja auch ganz viele Künstlerinnen, die sagen, das ist eh außen vor, sobald ich mich darauf versuche zu versteifen, dass ich damit mein ganzes Geld verdiene, bin ich unfrei in meinen künstlerischen Arbeiten und so weiter. Mhm. Und deshalb finde ich das super schwierig, wie halt diese Sachen verschränkt sind. Und ich glaube, da müssen auch alle Menschen für sich irgendwie ihre Antwort finden, wie sie das koppeln aneinander oder entkoppeln, dass man sich zweite Standbeine, dritte, vierte, fünfte Standbeine aufbaut, um quasi diese so, damit das Schreiben irgendwie frei bleiben kann. Das ist, glaube ich, das, was ich der Sache wünsche. Und ich glaube auch, dass da in den Institutionen noch viel mehr, also ich glaube, durch diese Angst vor diesem Markt und vor diesem finanziellen und vor, also diese krassen Existenzängste, ich glaube, das kann einem manchmal so eng machen im Schreiben. Und das wünschte ich mir, dass das ganz, ganz anders wäre und dass da viel mehr Offenheit ist, viel mehr Experiment, viel mehr Perspektiven, viel mehr unterschiedliche Formen und so weiter, auch viel mehr Peinlichkeit und Versagen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, durch diese Zukunft, die dann immer so dasteht, oder auch nicht mal die Zukunft, die Gegenwart, die man ja auch irgendwie finanziell bestreiten muss, gibt es dann manchmal dann diese Unfreiheit. Ich weiß nicht, wo der Hebel ist, aber
ich glaube,
Subvention.
Ja, wunderbar. Ich glaube, genau an der Stelle hören wir auf. Und ich würde vorschlagen, dass wir als Schluss des Podcasts überhaupt nicht irgendwie vermitteln oder jetzt irgendwie so eine komische Pseudosynthese herstellen. Wir sind ja auch ein sehr marktförmiger Podcast, denn wir vertreten einen Verlag und damit wirklich die Marktlogik. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, wir haben hier über eine Schwelle geredet, aus der heraus nämlich Markt und seine Logiken total kritisch angeguckt werden und gleichzeitig immer mal wieder total tief drin ist in seinen Logiken und damit sich auseinandersetzt und darum kämpft. Und deswegen finde ich diese ganzen Splitter und Facetten total gut und bedanke mich einfach bei euch für alles Gesagte und grüße herzlich von der Leipziger Buchmesse aus meinem Hotelzimmer.
Ja, vielen Dank auch von mir und genau, noch eine allerletzte Frage in die Runde. Ihr dürft nur mit Ja und Nein antworten, gar nicht mehr sagen. Florian kriegt schon panische Augen.
Ja, ich muss runter.
Ich weiß.
Sorry.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, sich bei einer Schreibflut zu bewerben, wenn jemand schreiben möchte, ganz kurze Antwort, ja oder nein. Sollen sie sich bewerben an einer der Schulen? Kaya?
Ja.
Unbedingt.
Ja.
Ja.
Na, wenn das nicht mal ein schönes Fazit zum Schluss ist.
Dankeschön. Danke.